Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag oder auch herzlich willkommen zur letzten Vollbild-Ausgabe in diesem Jahr. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, sowohl was die Bilder auf der Leinwand angeht, als auch das filmpolitische Geschehen. Donald Trump hat versucht, Hollywood auf Linie zu bringen. Der Gaza-Krieg hat die Festivals beschäftigt und hierzulande hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Filmszene mit seiner versprochenen Reform der Filmförderung und Rettung des deutschen Kinostandorts auf sich warten lassen. Wir blicken auf dieses Jahr zurück, auch aus filmischer und serieller Hinsicht. Was waren die Highlights und Flops von 2025? Wir beginnen allerdings mit einem aktuellen Film. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt ein sehr zärtlicher und schöner Film ins Kino. Die jüngste Tochter von Hafsia Erzi. Der Film lief im Mai im Wettbewerb von Cannes und die Hauptdarstellerin Nadia Melitti hat den Preis als beste Schauspielerin bekommen. Und das, obwohl sie keine schauspielerische Vorerfahrung hatte. Melitti spielt Fatima, eine junge Muslima, die am Übergang von Schule zur Uni ist und mit ihrer französisch-algerischen Familie in der Pariser Banlieue lebt.
Fatima, t'as les mains dégueulasses.
On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Fatima sucht nicht nur beruflich ihren Weg, sondern auch privat. Sie tastet sich langsam voran in ihrer queeren Selbstfindung, trifft Frauen und geht in Clubs und versucht es zu vereinbaren mit ihrem muslimischen Glauben und den unausgesprochenen Erwartungen durch die Familie und durch sie selbst. Der Film basiert auf einem autofiktionalen Roman. Fragmentarisch, innerlich, voller Zweifel. Und genau das hat Hafsia Erzi gereizt. Das hat sie mir eingangs erzählt, als wir uns getroffen haben.
Was mich am meisten berührt hat, war die Geschichte, die Figur, ihr innerer Kampf, ihre Selbstzweifel. Diese Figur einer jungen muslimischen Lesbe, die es in der Filmlandschaft bisher nicht gab.
Das Buch ist ja sehr fragmentarisch und rhythmisch, ist auch Autofiktion, das heißt, es gibt sehr viele Ich-Erzählungen. Was waren die größten Herausforderungen bei der Adaption?
C'est sûr que c'était pas une adaptation facile, hein, parce que c'est une sorte de long monologue intérieur.
Es war sicherlich keine einfache Adaption, weil es sich um eine Art langen inneren Monolog handelt. Ich musste daraus ein Drehbuch für den Film machen und wollte die Authentizität der Figuren, besonders der von Fatima, nicht verlieren. Ich habe einige Aspekte aus dem Buch weggelassen, weil es sonst zu lang geworden wäre. Fatimas Kindheit zum Beispiel. Ich wollte mich auf das Ende ihrer Schulzeit und den Beginn des Studiums konzentrieren und Fatima ein Jahr lang begleiten. Ich habe es in Jahreszeiten unterteilt und wollte, dass man die Figur kennenlernt, ihr Umfeld und ihre Probleme.
Oui, pour moi c'est important qu'on reconnaisse le personnage, son entourage et ça c'est problématique.
Fatima ist die jüngste Tochter, wie der Titel auch sagt. Es heißt also, sie ist die jüngste von drei Schwestern. Was bedeutet das für sie, für die Familiendynamik? Hat sie vielleicht auch Freiheiten, die die anderen Schwestern nicht haben?
Alors moi je suis la petite dernière aussi d'une fratrie de quatre enfants. Donc voilà, je sais ce que c'est que d'être la petite dernière d'une famille.
Ich bin auch die jüngste in der Familie, die jüngste von vier Geschwistern. Ich weiß also, was es heißt, die jüngste zu sein. Es hängt natürlich von der Familie ab, aber Fatima ist in gewisser Weise das große Baby des Hauses. Sie nimmt einen besonderen Platz ein, auch wenn die Mutter alle Kinder gleichermaßen liebt. Aber das jüngste Kind ist ein wenig das Baby, das verwöhnt wird, dem man vielleicht mehr durchgehen lässt.
Peut-être plus de choses. C'est une belle place.
Fatima lebt ja in diesem Konflikt zwischen ihrer queeren Identität und ihrer Loyalität zu ihrer Familie und auch zur Religion. Und das heißt aber auch, dass dieses Erkunden von sich selbst und dem Leben ihr auf der einen Seite eine neue Freiheit bringt, aber auch immer mehr die Frage stellt, wie sie zur Familie steht. Was war für sie wichtig in der Darstellung dieses Konflikts zwischen Identitätssuche und Loyalität zur Familie?
Je sais pas si c'est vraiment de la loyauté. Ouais, c'est plus un mal-être intérieur, un secret. Oui, ce secret qu'elle garde, qui est lourd.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich um Loyalität geht. Es ist eher ein inneres Unbehagen, ein Geheimnis, das sie für sich behält und das schwer auf ihr lastet. Meiner Meinung nach ist ihr schon lange bewusst, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, aber sie fühlt sich nicht wohl damit. Sie hat versucht, dagegen anzukämpfen, aber es ist ihr nicht gelungen. Sie hat Angst, ihre Angehörigen zu enttäuschen und abgelehnt zu werden. Sie stellt sich viele Fragen. Meiner Meinung nach ist sie einfach eine junge Frau, die ihr Leben und ihre Wünsche so leben möchte, wie sie sie empfindet. Aber ja, vielen Menschen in dieser Situation, mit denen ich gesprochen habe, geht es ähnlich. Häufig steht die Familie im Vordergrund. Der Gedanke, ich habe Angst, meine Familie zu enttäuschen, abgelehnt zu werden. Ich habe Angst vor der Reaktion meines Vaters, meiner Mutter. Und das ist universell.
Sie haben ja erwähnt, dass sie viel schweigt, dass sie nicht so richtig weiß, wie sie sich ausdrücken kann. Also sie redet nicht in der Familie, aber die neu gewonnene Freiheit in den Clubs bringt sie nicht dazu, mehr zu reden. Denn auch da ist das Leben ihr fremd. Was macht es so schwierig für sie zu reden? Nicht nur zu Hause, sondern auch draußen.
Das hat auch mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun, die sie nicht kontrollieren kann. Man sieht, dass sie sich in der queeren Szene doch irgendwie wohlfühlt. Jedenfalls hält sie sich dort auf. Aber sie ist eher zurückhaltend und bringt ihre Gefühle nicht unbedingt zum Ausdruck. Ich habe Nadja in meiner Regieanweisung gesagt, du bist da, aber du hältst dich trotzdem etwas zurück. Du bleibst auf Distanz, du beobachtest. Sie möchte einfach ihr Leben als junge Frau leben. Sonst wäre sie nicht gekommen, sie hätte nicht an der Tür geklingelt. Ich glaube, dass sie es schaffen wird, sich nach und nach und mit der Zeit zu befreien.
Sie zeigen im Film queere Intimität mit so einer gewissen Gelassenheit und sie zeigen Intimität, aber auch nicht zu viel. Was war ihr Leitgedanke beim Drehen dieser Szenen?
Alors moi dès le début, dès l'écriture, voilà, je savais que j'avais envie quand même de.
Ich wusste von Anfang an, schon beim Schreiben, dass ich Zurückhaltung, aber auch Sinnlichkeit wollte. Ich wollte Sex nicht ganz direkt zeigen. Das haben wir schon 50 Mal gesehen. Ich wollte eher andeuten. Und was mich am meisten interessierte, waren Hände auf Körpern, Körper. Küsse, Münder. Ich wollte durch Blicke und auch durch Worte andeuten. Auch durch die Sexszene, über die am Anfang im Auto gesprochen wird. Es ging also darum, Sex auf eine andere Art und Weise darzustellen.
Es gibt das Leben in den Clubs und es gibt auch das Leben dann zu Hause. Wir sehen sie in ihrer Familie. Es ist wirklich eine wahnsinnig liebevolle Familie. Und wir erfahren dann, dass die Familie in der Pariser Banlieue lebt. Nun ist es ja häufig so, dass das Leben in der Banlieue im Kino oft durch eine sehr enge Linse dargestellt wird. Was wollten Sie über das Leben zeigen und was vermeiden?
Ich wollte eine Realität zeigen. Ich bin ebenfalls in einem Vorort aufgewachsen, allerdings in Marseille. Nur weil man in einem Vorort lebt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man unfreundliche oder lieblose Eltern hat oder dass es keine Liebe gibt. Ganz und gar nicht. Ich wollte ein positives Bild zeigen. Und es stimmt, dass man das im Kino nicht oft sieht, dieses Bild der Vorstadt, der Familie. Aber es existiert.
Und wie viel wollten Sie auch vom französisch-algerischen Leben spezifisch in Frankreich miterzählen? Gab es irgendwas vom aktuellen politischen Klima in Frankreich, das Ihren Ansatz beeinflusst hat?
Pas du tout. Franchement, vraiment, moi je me suis inspirée de ma.
Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, habe ich mich von Fatimas Roman inspirieren lassen, aber auch von meiner eigenen Geschichte. Von mir als junger Frau maghrebinischer Herkunft, die in einer Sozialbausiedlung gelebt hat. Nur den Vater habe ich geändert, da er im Buch nicht sehr sympathisch ist, sondern etwas gemein. Das wollte ich nicht erzählen, auch wenn es so etwas leider gibt. Diese Figur hat man schon viel zu häufig im Kino und im Fernsehen gesehen, den gemeinen arabischen Vater. Aber ich habe wirklich versucht, die Realität darzustellen.
Nadja Meliti spielt die Fatma, sie ist Laiendarstellerin. Warum waren Sie sich sicher, dass sie die richtige Schauspielerin für die Rolle ist? Sie hat ja letztendlich dann auch in Cannes den Darstellerinnenpreis gewonnen.
Je sais pas, c'est l'instinct. C'est l'instinct. J'ai voulu faire confiance en mon instinct.
Ich weiß nicht. Ich habe meinem Instinkt vertraut. Ich hatte nicht unbedingt ein bestimmtes Aussehen im Kopf, als ich anfing zu suchen. Nadias Blick hat mich berührt. Die Melancholie in ihrem Blick. Und dann habe ich sehr schnell gesehen, dass es da noch andere Aspekte gab. Wie zum Beispiel, dass Nadia Studentin war. Und auch ihre sportliche Seite fand ich sehr interessant. Das war zwar überhaupt nicht im Drehbuch vorgesehen, aber als ich sie traf, habe ich das ein wenig angepasst. Ich wollte sie beim Fußballspielen filmen. Ich fand, dass es der Figur viel Positives verlieh, dieser sportliche Körper. Ich habe Nadia übrigens gebeten, noch mehr Sport zu treiben. All das hat mir gefallen, auch ihr ungewöhnliches Gesicht.
D'ailleurs, j'ai demandé de, bon, elle faisait beaucoup de sport, mais de faire encore plus de sport. Ce visage aussi pas commun qu'elle a.
Was hat es für Herausforderungen gestellt, der Umstand, dass sie eben keine professionelle Schauspielerin ist? Wie haben Sie ihr geholfen, wie haben Sie mit ihr gearbeitet, diese Figur zu formen, emotional, körperlich und in den ja auch ganz vielen ruhigen inneren Momenten?
Oui, bah ça a été beaucoup de répétitions en amont, de travail avec elle, de coaching. Moi, j'ai fait vraiment un travail de.
Es gab im Vorfeld viele Proben, viel Coaching. Ich habe mich dafür intensiv in die Figur hineinversetzt. Das war nicht schwer, weil ich die Figur der Fatima als Schauspielerin und auch als Autorin geschrieben habe. Ich kannte die Figur von A bis Z. Daher waren meine Anweisungen sehr präzise. Wir haben uns wirklich Zeit genommen, bevor wir mit den Dreharbeiten begonnen haben. Für mich war das wichtig. Und danach haben wir viel mit den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen geprobt. Es war viel Präzisionsarbeit und wir haben darauf geachtet, die Chronologie der Figur einzuhalten, die Emotionen zu dosieren. Auch wenn sie keine professionelle Schauspielerin ist, ist es dennoch Arbeit.
Ein großer Arbeit en amont. C'est sûr que c'est pas comme ça du jour au lendemain, enfin pas du tout. Même si elle est non professionnelle, c'est du boulot, quoi.
Wenn Sie jetzt auf den gesamten Prozess zurückblicken, von der Lektüre des Romans bis zur Premiere in Cannes, was hat Sie am meisten überrascht oder auch beeindruckt?
Non, ça a été, je dirais, bah impressionné, c'est impressionnant, hein, de ouais, monter les marches en compétition officielle.
Es war sehr beeindruckend, in Cannes die Stufen zum Palais hinaufzusteigen. Wir haben den Film Mitte März nach Cannes geschickt. Ende April erfuhren wir, dass er ausgewählt worden war. Die Version, die wir nach Cannes geschickt hatten, war noch keine fertige Fassung. Ich habe bis zum letzten Moment an dem Film gearbeitet. Und dann lief er in diesem riesigen, sehr beeindruckenden Saal in Cannes. Ich war schon mal als Schauspielerin dort, aber noch nie als Regisseurin. Wir sind sehr herzlich empfangen worden. Es war großartig.
Die französische Regisseurin Hafsia Erzi über ihren Film Die jüngste Tochter. Der kommt am 25. Dezember ins Kino. Hier ist es Zeit, den Rückblick auf das Filmjahr 2025 zu beginnen. Das Filmjahr und auch das Serienjahr. In der Serienwelt war es wieder einmal das Jahr der Fortsetzungen. Squid Game Staffel 3, White Lotus Staffel 3 oder The Last of Us Staffel 2. Eher selten war Neues, Gewagtes, wie die Apple TV Plus Serie Krank Berlin über die Notaufnahme eines fiktiven Berliner Krankenhauses oder das Near-Future-Szenario Paradise. Anna Wollner hat sich trotzdem ein paar herausstechende Serien 2025 herausgepickt und los geht es mit einer Fortsetzung.
Es ist ein Prestigeprojekt, das das ZDF kurz vor Jahresschluss noch in der Mediathek hochgeladen hat. Die vierte Staffel der Langzeitserie Kudamm, wieder aus der Feder von Annette Hess. Erneut taucht die Saga ein in das Leben der Familie Sherlock am Kudamm und ihrer Tanzschule Galant. Diesmal ins Jahr 1977. Mittlerweile drei Generationen umfassend erzählt Kudamm 77 mithilfe eines fiktiven Filmprojekts in der Serie. Dadurch entsteht ein fast schon dokumentarischer Ansatz.
Guten Tag, mein Name ist Linda Müller. Wir stehen hier vor einem der Traditionshäuser am Kurfürstendamm, bekannt für Gesellschaftstanz und Tanzsport, die Tanzschule Galant.
Es ist eine Vorzeigeserie, die auch in der vierten Staffel noch funktioniert. Sowieso hat das ZDF 2025 bei herausstechenden Eigenproduktionen ganz vorne mitgemischt. Mit Chabos zum Beispiel, einer Serie, die trotz aller Nostalgie wehtut. Chabos ist eine Zeitreise in die Nullerjahre, ins Jahr 2006. In eine Welt zwischen hochgegelten blondierten Haaren, 56K-Modem, der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, der Wörthilfe Karl Klammer und illegalen Downloads.
Tu mir den Gefallen, du bleib Gangster. Mein Vater hat eine scheiß Anzeige bekommen wegen diesem verfickten Film. Wir wollen 3.500 Euro.
Warten, zeig mir dich. Hallo, Domian.
Um was geht's bei dir? Weswegen hast du dich gemeldet?
Dass wir Klassentreffen muss ein Fehler sein. Das war so eine geile Zeit.
Eine geile Zeit, die aus heutiger Sicht, da es Chabos keine Ausnahme, ein bisschen verklärt wird. Die 8 Folgen zeigen die Unbeschwertheit der Jugend und die universellen Herausforderungen des Heranwachsens. Die Schwierigkeiten des Coming of Age sind ein Thema, das viele Serien im Jahr 2025 aufgreifen, egal ob national oder international.
A smile is something special, or even is something rare. So I'll be special and I'll be rare with a smile and a ribbon in my hair.
S, Welcome to Derry erzählt die Vorgeschichte von Stephen Kings Horrorclown Pennywise als klassische Coming-of-Age-Story mit Gruselelementen. Das große Finale von Stranger Things als 80er-Jahre-Jugend-Retro-Kult bricht laut Netflix alle Rekorde. Genauso wie Adolescence, eine Serie, die nicht nur viele Preise abräumt, sondern auch für Gesprächsstoff sorgt. 4 Folgen über einen 13-jährigen Teenager, der eine Mitschülerin erstochen haben soll. Schon in der ersten Folge wird klar, dass er es war. Es geht um toxische Männlichkeit, um den Horror der Pubertät, um die Ahnungslosigkeit der Elterngeneration. Das alles komprimiert auf 4 Folgen, die jeweils ohne einen einzigen Schnitt auskommen, als One-Shots angelegt sind. Ein künstlerisches Mittel, das die Serie verdichtet durch den Echtzeitfaktor und die Nähe zu den Figuren. So sehr, dass sich in die öffentliche Diskussion in Großbritannien irgendwann sogar der Premierminister einschalten musste. Für Gesprächsstoff hat auch Apple TV Plus gesorgt und das gleich zweimal. Anfang des Jahres mit The Studio, eine Liebeserklärung an Hollywood in Serienform. Seth Rogen, der schon fast sein ganzes Leben Teil der Filmindustrie ist, taucht hier mit seinem Langzeitarbeitspartner Evan Goldberg tief ein in die Traumfabrik, spielt selbst einen frisch ernannten Leiter eines Filmstudios, der vor einem Interessenkonflikt steht. Filme produzieren, die er selbst lieben würde, oder Geld verdienen.
Prestigefilme und Blockbuster müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Wir können beides und wir machen beides.
Du willst große Kunst machen und dabei eine Milliarde Dollar verdienen. Ich sag dir mal was, das ist noch niemals vorgekommen. Und du wirst dich übernehmen, wenn du versuchst, es zu erzwingen.
Die Gratwanderung in The Studio ist schmal, zumal sich der Leiter des Filmstudios noch mit exzentrischen Regisseuren, widerspenstigen SchauspielerInnen und heruntergekommenen Filmsets rumärgern muss. Dabei feiern die 10 Folgen der Serie vor allem eins, das Filmemachen. Mit großartigem, teils nostalgischem Humor, Gastauftritten von zahlreichen Stars und Gags auf eigene Kosten ist The Studio ein Muss für alle Filmfans und Serienfans. Genauso wie Pluribus, die neue Serie von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan, die in erster Linie eins ist: verstörend.
Sei versichert, Carol, wir finden heraus, was dich anders macht.
Herausfinden, wieso?
Damit du dich uns anschließen kannst.
Mit einer weiblichen Hauptfigur, der Romanautorin Carol Sturker, die nach eigenen Angaben der unglücklichste Mensch der Welt ist und aus mysteriösen Umständen als eine der wenigen nicht mit einem Virus infiziert wird, das glücklich macht. Das ist durchzogen vom typischen schwarzen Gilligan-Humor und einem absurd, fast schon grotesken Touch. Und der beste Beweis dafür, dass Serien auch im Jahr 2025 das Publikum noch herausfordern dürfen.
Anna Wollner mit ihrem Rückblick auf das Serienjahr 2025. Wir blicken zurück auf das Filmjahr 2025 und beginnen mit dem US-amerikanischen Kino. Es war definitiv kein Jahr der großen Gewissheiten. Hollywood steht nämlich enorm unter Druck, wirtschaftlich, kulturell und auch politisch. Die Studios sortieren sich gerade neu, Streaming-Plattformen verschieben weiterhin Machtverhältnisse und über allem liegt ein Klima der Verunsicherung. Hier ein paar akustische Eindrücke aus diesem Jahr.
Sie können nicht mal Ihren Laden am Laufen halten und jetzt wollen Sie meinen zerstören.
Our film industry has been decimated by other countries.
Wir alle müssen unsere Herzen öffnen.
And also by incompetence, like in Los Angeles, the governor is a grossly incompetent man.
Früher dachte ich, Sie wären etwas Besonderes. Aber ich bin ein viel besserer Mensch als Sie.
Bro, mit wem redest du eigentlich? Hier ist doch kein Schwein.
All the characters are people that are experiencing a very real to them personal fear and anxiety.
Rettet eure Seele.
A movie should be made as a movie for theatrical.
Verdammt nochmal! Viva la Revolution!
Danke. Hey, danke.
Ja, Donald Trump Joaquin Phoenix und James Cameron haben sich hier unter anderem geäußert. Und wo das US-amerikanische Kino steht, darüber spreche ich jetzt mit den Kritikerinnen hier in Vollbild mit Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
Hello. Hallo.
Ja, wir reden seit langem an dieser Stelle von Umwälzungen und Krisen in der US-amerikanischen Filmbranche. Wie reiht sich da jetzt 2025 ein?
Ja, ich kann jetzt nur so meandernd antworten. Ich habe nochmal die US-amerikanische Presse quergelesen und da redet man ja von Hollywood ist das nächste Detroit, weil die Industrie brach liegt. Das finde ich schon mal einen ganz guten Vergleich. Dann kommen wir zu den letzten Oscar-Nominierungen, also zum Oscar 2025. Von den 10 nominierten Filmen war nur einer unter den Top 10 der erfolgreichen kommerziellen Filme. Das war Wicked. Das finde ich auch ganz interessant. Die anderen 9 Filme waren vielleicht künstlerisch wertvoll, aber an der Kasse nicht. Und die mit 13 Emmys ausgezeichnete Serie heißt Studio 13 und da geht es darum, dass ein Filmstudio, es heißt Continental, marode ist und jeder jeden bekriegt und man versucht, noch kreative Stoffe für die Leinwand zu entwickeln.
Gleichzeitig sieht man ja auch, dass Hollywood probiert, sich zu konsolidieren. Wir sehen, was für einen unglaublichen Einfluss Wall Street Geld auf Hollywood hat, dass die wahren Entscheidungen gar nicht mehr in Hollywood getroffen werden. Und dennoch versucht man jetzt die Frage zu beantworten, wie macht man jetzt noch Geld mit Filmen? Wie kann das funktionieren in den nächsten 40, 50 Jahren? Und allein so eine Information, dass YouTube ab 2029 die Oscars übertragen wird, zeigt ja, dass das Digitale und das Silicon Valley den Einfluss auf Hollywood enorm erweitert hat.
Ökonomisch passiert gerade wahnsinnig viel in Hollywood. Gerade jüngst auch hat große Schlagzeilen gemacht, die geplante Übernahme von Warner Brothers durch Netflix. Wenn Warner tatsächlich von Skydance oder Netflix übernommen würde, was würde das konkret verändern?
Naja, eine Übernahme würde jetzt weniger vielleicht den Namen Warner verändern, als die Funktion so im Ökosystem des Kinos, weil Warner jetzt nicht mehr so ein autonomes Filmstudio wäre mit eigenem Verwertungsinteresse am Kino, sondern eben nur ein Teil eines strategischen Gesamtsystems, würde ich es mal nennen. Und es sieht jetzt zwar eher danach aus, dass Netflix wahrscheinlich gewinnen wird, diesen Bieterstreit, aber sollte Skydance dann doch es noch schaffen, würde ich sagen, wäre Warner eher dazu da, so IP-Produktion zu machen, Franchise-Denken, weniger politische, weniger ästhetisch mutige Großprojekte, vielleicht ja sogar dieses Rush-Hour-Reboot, das Trump sich so wünscht, wäre dann plötzlich da. Bei Netflix, würde ich sagen, bedeutet diese Übernahme eines übergroßen Käufers erstmal einen Einfluss darauf, dass Löhne gedrückt werden, Jobs abgebaut werden, dass der Wettbewerb erstickt wird. Gleichzeitig denke ich, dass die Filme, die dann gemacht werden, eher dazu da sind, das Abo-Modell von Netflix zu stärken und weniger zu sagen, wir wollen gute Filme. Also es geht mehr um Reichweite, um Bindung, um Daten und weniger um das, wofür Warner eigentlich seit fast über 100 Jahren steht.
Ja, und die Gefahr, die ich sehe, Warner ist ja das letzte große Studio, was auch Regisseuren noch eine künstlerische Freiheit lässt. Also nehmen wir Paul Thomas Andersons Film in diesem Jahr One Battle After Another. Also der hatte den Final Cut, so Sachen wie Oppenheimer. Da spielen Stars mit, aber trotzdem geht es eben darum, dass man sogenannte Statement-Filme macht. Also Kino ist mehr als Event, sondern Kino bedeutet auch kreative, künstlerische Auseinandersetzung. Und das könnte dann in diesem großen Maße, was ja doch 70 mm gedreht ist, wegfallen.
Heißt es, das klassische Studiosystem würde damit endgültig verschwinden?
Nicht formal, aber inhaltlich, da hat Anke schon recht. Denn wenn wir uns dieses klassische Studiosystem nochmal vor Augen führen, da ging es ja darum, dass die Studios ja kommerziell dachten, das wird sich nicht ändern, aber auch langfristiger, wie Anke gesagt hat. Man hat Regiehandschriften aufgebaut, man tolerierte Flops, man hat sich investiert in Karrieren von Stars, von Schauspielerinnen, die man interessant und wichtig fand. Das würde jetzt komplett ersetzt werden durch so ein transaktionales Modell, würde ich es nennen. Also Filme müssen eben funktionieren, damit der Streaming-Magnet funktioniert. Es würde also nicht diese Marke verschwinden, sondern mehr das Studio als so kulturelle Instanz mit Gedächtnis und worüber nicht gesprochen wird, und das würde ich an dieser Stelle wirklich beim Jahresrückblick erwähnen wollen, die Studios haben ja auch eine Archivfunktion. Sie leisten Unglaubliches, was die Filmgeschichte betrifft. Das alles spielt keine Rolle mehr, wenn alles digitalisiert ist und auf Netflix abführbar ist. Also die ganzen Archivare, diese wissenschaftliche Funktion der Studios, die steht vorm Aus.
Ja, und ich vermisse jetzt schon den Mythos des Studiobosses, der Zigarre rauchend an seinem Schreibtisch sitzt und bei dem alle Fäden zusammenlaufen.
Wenn wir jetzt von Algorithmen wie bei Netflix ausgehen und dem wachsenden Einfluss von Marketingabteilungen, die du erwähnt hast, Patrick. Was heißt denn das für die kreativen Entscheidungen von Filmen?
Ja, Algorithmus, ich meine, dann gibt es wirklich nur noch einen Einheitsbrei. Also es braucht doch noch irgendeinen kreativen Blick, es braucht doch noch Ideen. Und da finde ich es eben ganz interessant. Und da muss ich eben wieder Bezug auf Patrick nehmen, der das schon gesagt hat. Studios haben Stars aufgebaut, Legenden, Mythen. Und das hat bis jetzt noch kein Streamingdienst geschafft. Und das ist eine Frage, ob ein Streamingdienst wirklich dazu in der Lage ist, diesen Glamour zu erzeugen.
Ich glaube auch nicht, dass es das Ende eines ambitionierten Kinos wäre, aber so Großproduktionen wie Killers of the Flower Moon, das hat ja Apple produziert, nicht wahr? Die würden schon noch entstehen, aber die sind nur so Prestigeprojekte, um sich noch zu beweisen. Dahinter würde schon nicht nur ein Regisseur oder ein Produzent eine Entscheidung mehr treffen, sondern schon man würde sehen, was sagt der Algorithmus, was gerade so ein bisschen läuft. Also es ist eher so eine Marginalisierung dessen, was wir als gutes Kino, auch als Kino des Mittelbaus bezeichnen. Das würde schon verschwinden und ich glaube, dann haben wir nur noch Kinofilme, die nur noch Spektakel sein wollen oder eben das, was die Abozahlen hochbringt. Und das ist natürlich ein sehr düsterer Blick in die Zukunft.
Was wir auch in diesem Jahr gesehen haben, war der enorme Einfluss, den Donald Trump geltend machen wollte auf Hollywood. Es sind schon Diversitäts-Inklusionsprogramme so leise zurückgefahren worden bei Warner, bei Disney. Gleichzeitig hat man so den, oder habe ich den Eindruck, dass es um politische Statements von Filmschaffenden relativ ruhig geworden ist. Habt ihr einen größeren Widerstand aus Hollywood erwartet, was Trump angeht?
Naja, in der ersten Amtszeit gab es den ja, gerade bei den Oscar-Verleihungen. Und da mag sicher jetzt eine Verzweiflung, eine Resignation am Werk sein, wie man sie ja überhaupt in der Kulturszene in den USA erlebt. Aber ich frage mich eben auch, welche Rolle die Agenten von Schauspieler, Schauspielerinnen da spielen. Weil eine Anti-Trump-Bemerkung könnte auch Kassengift sein, weil Trump-Wählerschaft ist auch ein großes Kinopublikum. Und das dürfte da sicher auch eine Rolle beispielen.
Und er tritt ja nach, wir haben es ja gesehen, seine Reaktionen auf den Tod von Rob Reiner waren ja skandalös und unwürdig und Rob Reiner war ein lauter Gegner und Feind von Trump. Ich bin aber trotzdem enttäuscht von der jungen Generation der Schauspielerinnen und Schauspieler. Es war ja Jane Fonda, die einen Leitartikel schreibt, dass Hollywood niedergeht. Robert De Niro in Cannes, das sind ja zwei Menschen, die ich wirklich verehre, aber die gehen auf die 90 zu. Wo ist denn ein Timothy Chalamet? Wo ist eine Zendaya, ein Robert Pattinson? Ich erwarte, dass die junge Generation gefälligst den Mund aufmacht in Hollywood und das machen sie nicht.
Ja, gerade wenn man Bob Dylan spielt, der nun wirklich ein politischer Sänger, Kopf und alles war. Also da hätte man auf der Berlinale Pressekonferenz doch mehr erwartet.
Ja. Und vielleicht muss man sagen, dennoch gab es auf der Leinwand ja durchaus Politisches. Ein Werk, was wir natürlich nochmal erwähnen müssen, ist Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. Ist das der Film der Stunde für euch?
Finde ich schon. Also es ist eine absurde Komödie über US-amerikanische Zustände, die viel einfach über den ganzen Hass, über die Wut erzählt. Und es ist einfach auch ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Also diese Verfolgungsjagd ist die beste, die ich seit langem gesehen habe. Eine Wüste, eine Straße mit vielen Senken, drei Autos und im Rückspiegel sieht man immer nur die Verfolgung. Also das ist mir wirklich in den Bauch gegangen und gleichzeitig diese Jean Penn-Figur, wo ich mich wirklich gefragt habe, wo kommt diese Wut her, dieses Dazugehören wollen zu einer rechten Elite. Also es hat mir schon viel über Amerika erzählt.
Ich fand es auch interessant, viele sehen den Film als Aufruf zum Widerstand. Ich finde, dass er eher von Abwesenheit von Widerstand spricht. Das ist ja ein Film, der zeigt, was für eine Erschöpfung bei dieser Gegenkultur liegt, dass diese Gesten nur noch Symbole, Sprache, so Sexualpolitik ist. Also der Film ist dahingehend spannend, weil er weniger den Aufruf zur Rebellion als das Leben nach ihr zeigt. Also eine politische Energie ohne Zielkritik, ohne Adressatenprotest, ohne wirkliches Verfahren. Und darin ist er, glaube ich, sehr gegenwärtig.
Aber ich würde gerne sagen, dass es am Ende doch eine kleine Utopie gibt. Die Tochter geht dann friedlich auf die Straße. Also das ist dann doch schon auch nochmal ein Statement des Regisseurs gewesen.
Welche weiteren Einblicke in die US-Gesellschaft hat uns denn das Kino in diesem Jahr ermöglicht?
Na, ich glaube schon, dass das ein Kino war, das so die ökonomische Unsicherheit und die schwächelnde Wirtschaft dazu genutzt hat, dass wir doch sehr viele nette und liebe Diebe und Räuber gesehen haben auf der Leinwand. Also Channing Tatum als McDonald's-Dieb, der Kunstdieb bei Kelly Reichers Mastermind. Auch der neue Film von Gus Van Sant handelt ja von einem Mann, der sich ungerecht betrogen fühlt, einen Menschen entführt und irgendwie sind wir dann doch auf seiner Seite. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Wirtschaft wirtschaftliche Lage in Amerika wirklich ganz schlecht ist und das Publikum sympathisiert mit diesen Räubern und Dieben, weil sie sich selbst darin wiedererkennen und plötzlich wird so ein Diebstahl nicht zum Kavaliersdelikt, sondern eher zum moralisch und ethisch total vertretbarem Verhalten.
Aber trotzdem finde ich das auch eine Wut. Also ich komme nochmal auf die Wut zurück, dominiert hat. Nehmen wir Filme wie Bogonia oder Eddington. Da geht es um Menschen, einen Sheriff, der sich nicht gesehen fühlt, einen Bürger, der in so einem Holzhaus lebt und die dann einfach sich selbst mobilisieren, die hinter Verschwörungstheorien sich verstecken und laut werden. Und was ich interessant finde, ist, dass die Filme noch wütender mit diesen Helden verfährt. Also auch die John Penn-Figur, die kommen ja völlig dominiert aus dem Film raus. Und das finde ich schon eine interessante Bewegung, dass die Filme eigentlich davon erzählen, die Wut, die ihr alle habt, damit kommt ihr nicht weiter.
Mich würde noch interessieren, wenn wir jetzt nach vorne schauen, was erwartet ihr vom amerikanischen Kino 2026?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einen optimistischen würde ich sagen, das Kino, das einen Schritt nochmal doch stärker in ein politisch engagiertes Kino wagt, wo wir nicht eher über die Lücke der Politik Filme sehen, sondern über die Politik an sich. Oder pessimistischer ebenso Ersatzfilme, die mehr Moral, mehr Mythos und individuelle Erlösung verhandeln und nicht das große Ganze sehen. Ich kann mir beides vorstellen, deshalb bin ich sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr auf den Leinwänden sehen werden aus Hollywood.
Ja, ich meine, ich mag ja das Genre-Kino. Das Genre-Kino hat mich bedient, was ich ja gerade schon gesagt habe. Aber mir fehlen so die Filme, die einfach mehr in die Gegenwart reingehen, die von so mittleren Produktionsfirmen wie A24 kommen. Also wo ich auf einmal das Gefühl habe, ich kriege jetzt mit, wie gelebt, geliebt und gearbeitet wird in den USA. Und solche Filme würde ich mir wirklich mehr wieder für 2026 wünschen.
Das war der Blick auf das US-amerikanische Kino. Wir sprechen gleich weiter über die Krisenkriege und die Bilderpolitik des Jahres. Das ist ein Jahresrückblick hier in Vollbild im Deutschlandfunk Kultur. Aber wir sind natürlich mittendrin in der Oscar-Saison. Filme haben sich längst in Stellung gebracht und die Kampagnen laufen. Und vor einigen Tagen nun ist das Rennen in eine neue Runde gegangen. Die Oscar Academy hat die Shortlist in 12 Kategorien veröffentlicht. Darunter in der Kategorie Bester internationaler Film und Bester Dokumentarfilm. Wir wollen mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke über diese Shortlist in ein Thema einsteigen, das uns dieses Jahr sehr beschäftigt hat, nämlich der Gaza-Krieg. Und beginnen wir mit einem Film, der es auf die Shortlist des besten internationalen Films geschafft hat und die Debatten, finde ich, dieses Kinojahrs ein bisschen bündelt. Die Stimme von Hind Rajab, ein Film, der im Januar auch bei uns in die Kinos kommt. Der Film von Kausa Benhania arbeitet mit realen Audioaufnahmen eines 5-jährigen palästinensischen Mädchens aus dem Gaza-Krieg und reinszeniert sie mit SchauspielerInnen. Der Film hat in Venedig, wo er Premiere hatte, beim Filmfestival stark polarisiert. Wie habt ihr diesen Film wahrgenommen, Patrick und Anke, als künstlerische Form von Zeugenschaft oder als politischen Aktionismus?
Ich glaube, das eine ist gewollt, das andere ist es vielleicht geworden. Es ist auch ein Film, wo wir alle gemerkt haben, es ist so schwer, über ihn zu reden, ohne dann plötzlich so als Unmensch zu gelten. Wir können es ja jetzt wieder mal probieren an dieser Stelle. Es ist ja so, dass das kein Dokumentarfilm ist. Das finde ich schon spannend, dass der Film nicht auf der Shortlist der besten Dokumentarfilme ist. Es ist also in der Inszenierung schon betont, dass es ein Reenactment ist dieses Falls. Wir sind ja vor allem bei den Mitgliedern des palästinensischen Halbmondes, die versuchen, dieses Mädchen irgendwie zu retten. Und der Film in diesem Reenactment zwingt uns quasi in diese Echtzeitspirale dieser Mitarbeitenden hinein, dieses Warten, dieses Wissen, dass Hilfe möglich wäre, aber es nicht geht. Gleichzeitig, was diesen Film auch so radikal macht, diese formale Beschränkung, zwingt uns, diese eine einzige Aussage anzunehmen. Und der Film lässt uns dahingehend nicht atmen. Ich finde das grundsätzlich so ein filmpolitisches Problem, kein politisches Problem an dem Film.
Ja, du hast gefragt, wie ich das erlebt habe, den Film. Ich habe gemerkt, wie ich innerlich immer kälter wurde und mich selbst gefragt, wie das passieren kann bei diesem Thema. Ich sehe, dass ein Mädchen da nicht gerettet werden kann. Und das ist, du hast schon den Begriff emotionale Zwangsschraube, würde ich da gerne verwenden. Ich habe mich da wirklich in einer Falle gefühlt und ich finde, wenn es eine künstlerische Auseinandersetzung wäre, dann würde der Film sich auch öffnen zu einem größeren Diskurs. So bleibt bei mir hängen, dass selbst die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Roten Halbmondes nicht wissen, dass wenn ein Stopp ist von der israelischen Armee, dass man da erstmal gar nichts gegen machen kann. Und darüber wird aber stundenlang in diesem Film diskutiert. Also das habe ich mich wirklich gefragt, was es soll.
Ja, ich glaube, das geht darum, weil der Film nicht berichten möchte, sondern fühlen lassen will. Das ist sein einziger wirklicher Zugang zu dieser Geschichte, wo man sagen muss, dieses junge Mädchen ist ja mittlerweile so ikonisch wie eine Anne Frank für den Holocaust geworden, nicht wahr? Mhm. Und deshalb füllt dieser Film diese Emotionen in Bilder. Und alles, was uns da fehlt, ist irgendwie für den Film fast schon konsequent.
Dieser Film, habe ich ja gesagt, hatte in Venedig im September beim Festival Premiere. Die tunesische Regisseurin Kaoussa Benhania hat dann auch in der Pressekonferenz eher eine politische Rede gehalten am Anfang, als über den Film zu reden. Ich würde sagen, die Auseinandersetzungen haben sich ja bei den Festivals immer wieder zugespitzt. Wie habt ihr denn die Debatten rund um den Gazakrieg auf den Festivals erlebt? Und wie gut ist es den Festivals gelungen, politischen Auseinandersetzungen Raum zu geben, ohne dass sie dann das gesamte Festivalklima dominieren?
Ja, also ich finde es schwer, weil ich glaube, die Debatten waren extrem aufgeladen, teilweise für mich zumindest unerträglich aufgeladen. Man hatte oft so das Gefühl, dass man so in Gesprächen schnell in so eine Position war, du musst dich entscheiden, entweder totale Solidarität oder auf der anderen Seite. Diese Grauzonen jetzt, auch wenn man sich von den Filmen löst, gab es nicht. Und ich habe ein Podium erlebt beim Filmfestival von Zürich, wo Trisha Tuttle von der Berlinale und Cameron Bailey von Toronto saßen und die davon mal aus der anderen Seite sprachen, wie die Festivals das erleben. Und Cameron Bailey erzählte von dem Fall eines jüdischen Dokumentarfilms, der für viel Aufsehen sorgte. Sogar in der Tagesschau wurde darüber berichtet, weil da irgendwelche Rechte fehlten. Deshalb wollte das Festival den Film erstmal nicht zeigen. Dann haben sie den Film gezeigt. Und nach der Premiere, meinte er, hat niemand über diesen Film berichtet. Davor dachte er, dass er nicht schlafen kann, weil der Stress so hoch war, der Druck so groß war, sich zu verhalten, Interviews zu geben. Und wenn der Film dann kommt, dann sind alle weitergezogen.
Wir reden hier die ganze Zeit von Debatten, aber ich weiß gar nicht, ob auf den Festivals richtig Debatten stattgefunden haben, weil häufig gerade in Venedig und Cannes waren es doch pro-palästinensische Äußerungen. Also die Seite, die Perspektive für Israels, die kommt auch außerhalb von Deutschland zu kurz. Also wir müssen nur an die Tilda Swinton-Pressekonferenz erinnern, wo sie gesagt hat, ja, sie hat eine Nähe zur BDS. Und dann ging es aber direkt von einer internationalen Regisseurin zur nächsten Frage. Also das spielte jetzt gar nicht so eine große Rolle. Also ich sehe da eine Einseitigkeit.
Also wenn wir jetzt nochmal auf die Oscar-Shortlist gucken, sind tatsächlich 3 von 15 Filmen in der Kategorie internationaler Film eine palästinensische Perspektive. Aber es gibt natürlich auch die israelische Perspektive. Es gibt einen Dokumentarfilm Holding Liad von Brandon Kramer, einem US-amerikanischen Regisseur, der eine jüdische Familie dabei begleitet, deren Sohn Liad am 7. Oktober von der Hamas entführt wurde. Also, und dann gibt es natürlich auch noch den Film Yes von Nadav Lapid, ein Film, also israelischer Film, der vor allem Wut artikuliert. Sind solche Bilder der Wut für euch ein filmisch überzeugender Zugang zur politischen Realität Israels oder geraten sie ästhetisch dann doch an ihre Grenzen?
Also Yes ist für mich schon ein Ausnahmefilm in diesem Jahr, weil er das als Spielfilm in einer solchen überzeichneten, so exzessiven Art versucht, sich selber zu verstehen, Israel zu verstehen, gleichzeitig keine Gefangenen macht, auch wenn das jetzt vielleicht ein zynischer Ausdruck ist in diesem Kontext. Formal ist das so ein Delirium, eine Groteske, eine Satire. Ich muss sagen, so ehrlich und schonungslos, wie er sich da selber macht, als Filmemacher, der übrigens im Exil lebt und nicht in Israel, wen er da angreift, welche Lücken er lässt, wie er weiß, was er zeigen kann und was er nicht zeigen kann. Dieser filmische Nervenzusammenbruch hat mich wirklich maßgeblich beeindruckt und Klammer auf, ich hätte mir nur einen Film gewünscht, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine von einem russischen Regisseur und einer russischen Regisseurin, die den Zustand Putins Russland so thematisiert, umso größer schätze ich diesen Zugang von Yes ein.
Ja, die Orientierungslosigkeit der israelischen Gesellschaft wird da ja erzählt. Wir werden der unmittelbar auseinandergesetzt. Das ist eine Satire, aber diese Satire wird ja von der Wirklichkeit auch immer wieder eingeholt. Also es geht ja um eine Hymne, die der Protagonist schreiben soll. Und diese Hymne, dieses Lied gibt es ja tatsächlich. Das wird in dem Film dann ja auch gesungen in einer Kirche, wo es wirklich um Nationalismus und auch um Vertreibung und Vernichtung und alles geht. Also das finde ich schon, also dass diese Satire noch von der Wirklichkeit eingeholt wird. Mamma mia.
Der Gaza-Krieg war natürlich zentral, aber nicht der einzige politische Brennpunkt. Inwiefern hat sich denn das internationale Kino insgesamt an den Krisen und politischen Spannungen des letzten Jahres abgearbeitet? Gab es da für euch Filme, die besonders präzise oder radikal reagiert haben?
Da müssen wir natürlich jetzt auf den Film von Jafar Panahi kommen, ein einfacher Unfall, der Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommt. Da können wir bei der Wut bleiben. Natürlich geht es hier auch um eine Wut von Menschen, die im Gefängnis saßen und die ihren vermeintlichen Folterer gefangen nehmen. Und dieser Film öffnet sich für mich aber wirklich zu einem Diskurs, weil diese Menschen kommen alle aus verschiedenen Schichten in dem Iran und haben alle eine ganz andere Herangehensweise. Und diese Herangehensweise entwickelt dann eigentlich im Umgang mit diesem Folterer auch wieder eine Utopie, dass es eben Menschen in dem Land gibt, die anders ticken als das Regime.
Ich würde auch sagen, dass das Kino, das sogenannte Weltkino, Autorenkino der Welt, wirklich extrem politisch war. Eine Bewegung, die uns noch beschäftigen wird, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, das ist diese Angst der Mittelklasse und ein Film wie Continental 25 von Radu Jude, unserem Lieblingsrumänen, oder No Other Choice des Koreaners Park Chang-wook, sprechen auch über uns hier, die jetzt nicht im Krieg leben, aber doch schon wissen, dass das auch einen Einfluss auf unser Leben hat. Und die Angst, dass alles nicht so bleibt, wie es ist, ist auch etwas, was diese Filme sehr politisch verhandelt haben.
Der Gaza-Krieg und politische Konflikte auf und jenseits der Leinwand. Unser Blick auf die Bilderpolitik des Jahres 2025. Wir kommen in unserem großen Jahresrückblick hier in Vollbild zum deutschen Film. Und dieser Rückblick beginnt mit einer traurigen Nachricht, nämlich dem Tod eines Regisseurs, der jahrzehntelang eine feste Größe in der deutschen Filmlandschaft war. Über 80 Kurz- und Dokumentar- und Spielfilme hat er gedreht, war Aktivist und hat sich für die Rechte queerer Menschen eingesetzt. Rosa von Praunheim. Viele von uns, die ihn treffen konnten, haben wahrscheinlich deutliche Erinnerungen, denn er war durchaus eine Erscheinung. Ich konnte ihn unter anderem vor 10 Jahren interviewen zu seinem 75. Geburtstag und da erschien er mit einem rosa Plastikschwein zum Gespräch. Wir haben uns dann über seine kreativen Impulse als Künstler unterhalten und in dem Zusammenhang habe ich ihn auch gefragt, wie wichtig für ihn eigentlich Menschenliebe und Neugier ist, denn ich sehe bei seinen Filmen häufig ein großes Interesse für Menschen und ihre Geschichten.
Also ich liebe Menschen, ich liebe auch Tiere, also mein Schweinchen. Nein, aber ich liebe alle Menschen und ich finde das blöd, wenn Leute sagen, also da gibt's Doofe und Dumme und Dicke und weiß nicht was für Menschen. Ich finde, jeder Mensch hat eine wunderbare Geschichte. Man muss nur direkt fragen können und reintauchen sozusagen in ein fremdes Leben. Und das gelingt mir sehr gut. In den 50 Jahren habe ich gelernt, direkte Fragen zu stellen, unverschämte Fragen zu stellen oder liebevolle Fragen zu stellen. Und ich bekomme eigentlich immer sehr viel zurück.
Das sagte also Rosa von Praunheim vor 10 Jahren. Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind weiterhin im Studio. Ihr beiden, was hat ihn für euch besonders ausgezeichnet von als Filmemacher?
Ich muss über die direkten Fragen lachen, weil er immer nach dem Sexualleben gefragt hat, bevor ein Interview losging. Ja, was hat ihn für mich ausgemacht? Ich meine, es ging in seinen Filmen immer um Minderheiten, aber für ihn standen seine Gegenüber eben nie für Minderheiten. Das war immer eine Begegnung auf Augenhöhe. Und für mich ist er einfach ein schillerndes Gesamtkunstwerk, weil jeder Auftritt war ja auch eigentlich ein politischer Akt, den er gegeben hat. Und ich finde es einfach spannend, wie er für seine ganzen politisch aufgeladenen Themen immer neue Formen auch entwickelt hat. Und wie er diese Form, die ja vielleicht auch ein bisschen erstmal aus dem Underground-Subkultur waren, dass er doch trotzdem ein breites Publikum damit angesprochen hat. Ja, und wem verdanken wir den ersten Kuss zwischen Männern im deutschen Fernsehen 1971, Rosa von Praunheim. Um was hat es für Diskussionen darum gegeben? Männer, die sich küssen. Also.
Ich glaube, man sollte auch nicht unterschätzen, er war eine queere Ikone, ein sehr begabter Geschichtenerzähler, aber er war auch so wichtig als Lehrer und Mentor für eine ganze Generation von Filmemachenden, als Dozent an der Filmhochschule, einer seiner Schüler, Axel Ranisch natürlich, auch jemand, der das weitergetragen hat, diese Obsessionen, aber auch Julia von Heinz. Ich glaube, dass er einen unglaublichen Einfluss auf eine gewisse Generation von deutschen Filmemachenden hatte und das ist schon essentiell wichtig.
Das also zum Tod von Rosa von Praunheim. Ja, und wenn wir nun auf dieses deutsche Filmjahr 2025 zurückblicken, dann denke ich, kommen wir nicht an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorbei. Der wollte ja die deutsche Filmwirtschaft eigentlich in Schwung bringen. Inzwischen wird ihm vorgeworfen, er würde die ohnehin schon schwierige Situation der deutschen Filmwirtschaft noch verschlimmern. Die FAZ hat ihn gar einen Windbeutel genannt. Und bevor wir mit Patrick und Anke weiterreden, hier Christian Berndt über die filmpolitische Bilanz des Kulturstaatsministers nach einem halben Jahr im Amt.
Die Kulturpolitik wird mit dieser Regierung und mit mir bestimmt nicht nach rechts gerückt. Sie wird aber auch nicht nach links gerückt. Die Kulturpolitik bleibt an der Seite der Kultur und ihrer Freiheit.
In seiner ersten Rede als Kulturstaatsminister versuchte Wolfram Weimer beim Deutschen Filmpreis, das Misstrauen aus der Filmszene ihm gegenüber zu entkräften. Vielen gilt er seit seiner Schrift »Das konservative Manifest« von 2018 als reaktionärer Kulturkämpfer. Aber Weimer ging in der folgenden Zeit auf die Branche zu und als er im Sommer erklärte, die von seiner Vorgängerin Claudia Roth geplanten Filmreformen zügig anzugehen, kam aus der Filmbranche viel Lob.
Wir planen, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender sowie Steueranreize für Filmproduktionen hatte schon Claudia Roth geplant. Sie sollten zusammen mit dem 2025 in Kraft getretenen neuen Filmförderungsgesetz verwirklicht werden, aber dazu kam es nach dem Ende der Ampelregierung nicht mehr. Dieses Reformvorhaben ist seit Jahren das wichtigste filmpolitische Projekt und an ihm wird Weimar gemessen werden.
Da ist an der entscheidenden Stelle Enttäuschung da.
Dass Weimar im Sommer erst das Steueranreizmodell auf Eis legte, das schon Claudia Roth nicht rechtzeitig durchsetzen konnte, dafür hat die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz Michelle Müntefering noch Verständnis.
Das Steueranreizmodell war deswegen so schwierig durchzusetzen in der letzten Legislaturperiode, weil dieses Gesetz auch durch den Bundesrat muss, weil es die Länder betrifft.
Auch dass stattdessen der Kulturstaatsminister den Filmförderfonds auf 250 Millionen mehr als verdoppelt hat, findet Müntefering als Übergangslösung richtig. Aber kein Verständnis hat sie dafür, dass Weimar keine gesetzliche Investitionsverpflichtung einführt, die wie das Steueranreizmodell im Koalitionsvertrag als Ziel festgelegt ist, sondern mit den Streamern nur eine freiwillige Abgabe verhandelt hat.
Das sind rund 1,8 Milliarden, die Netflix, Amazon und Co. hier investieren wollen über 5 Jahre. Und mit einem Gesetz wären bis zu 3,8 Milliarden bei 15% einer Investitionsverpflichtung möglich.
Investitionsbooster nennt Weimar das zugesagte Geld, aber in der Branche ist man sich einig, dass die finanziellen Zusagen der Streamer noch unter dem liegen, was sie angesichts ihres Wachstums eh investieren würden. Auch für den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann ist Weimars Plan enttäuschend.
Was die Investitionsverpflichtung angeht, ist meiner Meinung nach leider nicht der politische Wille da, das umzusetzen. Weil das ist ja nun wirklich was relativ Einfaches, was man gesetzgeberisch sicherlich ohne große Widerstände auf den Weg bringen könnte. Da ist offensichtlich eine Lobbyarbeit gemacht worden, die das verhindert hat.
Aus dem Kulturstaatsministerium heißt es, mit der freiwilligen Selbstverpflichtung wolle man Strafmaßnahmen der Trump-Regierung verhindern. Allerdings passt das für viele nicht zu Weimars offensiver Kampfansage an die US-Tech-Konzerne, die er zu einer Digitalabgabe verpflichten will. Mehr erwartet vom Kulturstaatsminister hat auch der langjährige UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann.
Ich habe das Gefühl, dass die wirkliche Durchsetzungskraft, der wirkliche politische Wille da nach wie vor nicht da ist. Das ist im Moment so ein etwas lauwarmes Programm mit teilweise schön gefärbten Zahlen. Also ich würde mal sagen, Wolfram Weimer steht garantiert im Moment unter Druck, wirklich jetzt beweisen zu müssen, dass er es ernst meint.
Gerade weil die deutsche Filmwirtschaft im Moment in einer der schlimmsten Krisen ihrer Geschichte steckt. Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, ist ernüchtert.
Ich kann natürlich vor allen Dingen für die Kinos erstmal sprechen. Da sind wir sehr enttäuscht, weil im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, dass die Kinos eine Investitionsförderung bekommen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, wo wir es wirklich dringend benötigen. Und bisher steht beim Zukunftsprogramm Kino, welches die Investitionsförderung der Kinos in den letzten Jahren war, eine Null. Deshalb unser Fazit, leider bis jetzt nicht eingelöst, was im Koalitionsvertrag drin steht.
Diesen Vorwurf hört man viel aus der Branche, denn Weimar muss nicht wie seine Vorgängerin innerhalb der Regierung um sein Vorhaben kämpfen. Fehlende politische Rückendeckung als Quereinsteiger aus der Medienbranche durfte deshalb eigentlich nicht der Grund für die mangelnde Umsetzung der Koalitionspläne sein. Vielmehr wachsen in der Branche inzwischen die Zweifel, dass der Kulturstaatsminister überhaupt filmpolitische Ziele hat.
Christian Berndt mit einer Bilanz der filmpolitischen Arbeit von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Gut fällt die nicht aus. Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind weiterhin bei mir im Studio. Ihr beiden, die deutsche Filmbranche, kann man ja sagen, ist schon seit geraumer Zeit verunsichert. Wir könnten quasi fast bis vor Covid zurückgehen. Schlägt sich denn die Verunsicherung eurer Einschätzung nach inzwischen auch in den Film nieder, also in dem, was wir auf der Leinwand sehen oder was für die Leinwand produziert wird?
Naja, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig beurteilen, weil die Filme brauchen ja doch immer 3-4 Jahre, bis sie entstehen. Aber Ich meine, über Filmpolitik und Filmförderung, das ist ja schon lange ein Thema und schon lange ein Dilemma. Und ich finde, das merkt man dann den Filmen doch an, dass zu wenig experimentiert wird, dass alles auf Nummer Sicherheit geht, dass es keine Überfliegerfilme mehr gibt. Also das würde ich schon so festhalten wollen. Aber trotzdem gibt es immer wieder doch deutsche Filme, die mich auch dieses Jahr bewegt haben.
Ja, mich auch. Aber ich finde schon, dass wir etwas härter ins Gericht gehen sollten, weil sowas wie den deutschen Film sehe ich gar nicht. Also wir haben so drei Säulen. Wir haben den Hochschulabschlussfilm. Wir haben eine Handvoll von Autorenfilmern wie Christian Petzold, die natürlich zum Glück ihr Ding einfach machen. Und dann haben wir noch so eine unschärfe Idee von Mainstream-Kino, so wie die Filme Wunderschöner von Caroline Herfurth an uns rantragen. Und ich finde, das ist keine Breite. Da fehlen so viele Zwischentöne. Und das liegt auch daran, dass das Fördersystem unglaublich lahm ist und schwerfällig. Das erzeugt auch keine Dynamik, um das Experiment vielleicht zu bewegen. Und mir fehlt ehrlich gesagt, auch wenn wir darüber immer so schimpfen, schon auch ein sozial bewusstes und engagiertes Kino in Deutschland. Wo sind denn die Filme über das Zusammenklappen des Rentensystems, über den Rechtsruck, über kriselnde Wirtschaften? Ja, es gibt sie immer mal wieder in Spurenelementen, aber ich sehe nicht, dass wir von einem breiten, gut aufgestellten deutschen Film sprechen können.
Das kann ich nur so unterstreichen. Ich nick die ganze Zeit, während Patrick redet. Was ist das?
Wenn wir von einer der Säulen sprechen, also dieser Idee des Mainstream-Films, da ist ein Name natürlich auch immer mit vorne dabei, Bully Herbig, der scheint immer gut zu funktionieren. Kanu des Manitou hat über 6 Millionen Tickets verkauft, ist der erfolgreichste Kinofilm im deutschen Markt. Wie ordnet ihr den Film ein im großen Ganzen?
Ich war jetzt nicht abgestoßen, muss ich sagen, von dem Film. Am Ende ist das wieder so eine Gag-Parade von Bully. Der Film ist natürlich meilenweit entfernt von so einem anarchischen Quatschhumor eines Mel Brooks, an den er irgendwie angelehnt ist. Ich würde sagen, ich glaube, da gingen viele rein, um einen Schutzraum zu suchen, um einfach auch nochmal über diesen Blödelhumor lachen zu können. Ich sehe das jetzt nicht als Rückfall in so restaurativen, rassistischen Humor.
Nee, aber es ist wie so ein Familientreffen, wo man sich nach 20 Jahren wieder sieht und keiner hat sich verändert, keinem hat sich was getan. Alle erzählen noch dieselben Anekdötchen. Also das ist wie so, ja, so ein müder Kaffeeaufguss. Also da hätte ich mir schon was Aktuelleres erwartet. Ja.
Aber irgendwie vielleicht auch symptomatisch für das, was wir beschreiben, irgendwie so eine gewisse Angst der Filmindustrie, irgendwas Neues zu wagen. Man setzt auf alte Pferde, die eben funktionieren. Und da gehört so ein Wiederaufguss von der Schuh des Manitou, jetzt Kanu des Manitou vielleicht auch dazu, oder?
Ja. Und der Stromberg auch. Also das ist ja nicht nur der Kanu des Manitou. Also man sieht diese Risikoarmut, dieses, wie wir es übrigens im Amerika-Take auch besprochen haben, dass von oben entschieden wird, was passiert und nicht mehr das beste Drehbuch sich durchsetzt, der beste Regisseur, die Regisseurin, sondern die Produktionsfirmen sagen, das muss jetzt gemacht werden, wer macht das für uns? Und das führt eben zu solchen Filmen.
Über eine Frau müssen wir unbedingt sprechen, nämlich über Mascha Schilinski.
Ja, es ist total überwältigend. Also es ist wunderschön und gleichzeitig ist es auch manchmal überfordernd, weil es natürlich jetzt, also man jetzt plötzlich gerade in so einem Ausnahmezustand ist und sein Leben auch gerade nicht so ganz wiedererkennt.
Ja, es war wirklich ein verrücktes Jahr für Mascha Schilinski und ihren Film In die Sonne schauen. Preis der Jury in Cannes, deutscher Oscar-Kandidat. Jetzt ist er sogar eine Runde weiter in der Kategorie bester internationaler Film. Er ist auf der Shortlist gelandet. Dieser dreistündige Film über vier Frauen in mehreren Generationen in einem Hof. Für euch schon solitär in diesem Film ja aus deutscher Sicht, oder?
Haben wir doch einen Überfliegerfilm im Deutschen dieses Jahr, oder,
ja,
Patrick?
Ja, auf jeden Fall die mysteriöseste Überraschung, den keiner hat kommen sehen, diesen Film.
Und ästhetisch doch wirklich ein Meilenstein. Also wie souverän diese junge Regisseurin ihre vier Geschichten, die in vier verschiedenen Jahrzehnten spielen, zusammenhält und jedem Jahrzehnt eine eigene Textur gibt. Also in den 80er Jahren war ich wirklich mitten in der DDR auf einem Hof und war in einem Familienleben drin und habe so viel Erfahrung. Also das finde ich schon wirklich großartig.
Man hofft, dass es der Anfang einer großen Karriere ist und dass sie dieses Selbstbewusstsein, das sie da in den Bildern hat, beibehält. Also ich würde schon sagen, der Film ist vielleicht ein bisschen sehr streng und sehr komponiert, aber grundsätzlich ist da jemand, der etwas möchte, auch eine Geschichtsphilosophie macht. Das hat mich an die Blechtrommel erinnert von Volker Schlöndorff, die das zum letzten Mal so probiert hat. Ja, das ist schon eine ganz große Leistung und eine Regisseurin, der ich nur das Beste wünsche.
Und wir schauen, wie es weitergeht mit ihr, auch was die Oscars angeht. Im Januar, Ende Januar ist dann die nächste Runde, dann werden nämlich die Nominierungen bekannt gegeben. Der deutsche Film 2025, unsere Bilanz hier im Deutschlandfunk Kultur. Zu einem Jahresrückblick im Film gehört in diesem Jahr auf ganz besondere Weise auch die künstliche Intelligenz. Im letzten Jahr gab es die ersten Videos, die man einfach mit ein paar Wortbeschreibungen erzeugen konnte, diesen Prompts. Es ruckelte noch ein bisschen und Menschen mit 6 Fingern waren keine Seltenheit. 2025 sind diese kleinen Fehler zwar noch nicht behoben, aber mittlerweile nur noch sehr schwer zu erkennen. Wir haben in diesem Jahr die nächste Evolutionsstufe von KI im Film erreicht. Dennis Kastrup blickt darauf noch einmal zurück.
Es war einer der bizarrsten Momente in diesem Jahr. Nach den No-King-Protesten in den USA veröffentlichte Donald Trump ein Video, in dem er in einem Kampfjet sitzend Fäkalien über die Demonstranten schüttete. Der Clip war nicht besonders gut gemacht und man konnte sofort erkennen, dass er von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Aber klar war, jeder und jede kann jetzt kurze Videos zu einem beliebigen Thema erstellen. Wobei im Fall von Trump nicht überliefert wurde, ob er selbst das Video generiert hat. Ab jetzt gilt, wer etwas sagen will, kann einfach ein paar Prompts eingeben und die KI machen lassen. Showrunner ist in diesem Zusammenhang eine der meistdiskutierten künstlichen Intelligenzen im Jahr 2025. Amazon hat die Plattform gekauft und ihr den provozierenden Slogan »Wir sind das KI Netflix« gegeben. Showrunner stellt Cartoon-Figuren bereit, die UserInnen mit Befehlen animieren können. Dahinter steckt die Medienfirma Fable, ihr CEO und Mitbegründer Edward Saatchi ist eine schillernde Figur im Silicon Valley.
Sie können Charaktere erstellen oder aus bereits vorhandenen Charakteren auswählen und dann festlegen, was die Charaktere tun sollen. Sie können auch bestimmen, wo die Handlung stattfinden soll. Danach wird Ihnen eine Szene von 30 Sekunden bis 5 Minuten Länge generiert.
Setzt man diese einzelnen Szenen zusammen, entsteht daraus eine eigene, personalisierte Version der animierten Figuren.
The show is coming out. Eine ganze Serie erscheint alle 2 Jahre. Ich finde den Gedanken toll, eine kleine Episode meiner Lieblingsserie zu erstellen. Eine ganze Staffel oder einen ganzen Film, das wäre wohl zu viel. Aber eine neue Folge von Friends oder den Simpsons zu drehen, das würden viele gerne tun.
UserInnen haben mit Showrunner in diesem Jahr sogar eigene South Park-Episoden hergestellt. Die Ergebnisse waren beeindruckend nah am Original dran. Trey Parker und Matt Stone, die Schöpfer von South Park, haben bisher gegenüber Showrunner beide Augen zugedrückt, was Urheberrechte angeht. Laut Saatchi soll aber bald eine Einigung der beiden Parteien gefunden werden.
You know, Mark in France, they don't call it a quarter pounder, they call it a royal with cheese.
A royal with cheese, that's fascinating. What do they call a Big Mac?
A Big Mac? They call it Le Big Mac.
Besonders spannend im Jahr 2025 waren allerdings KI-Generatoren wie zum Beispiel HeyGen, Vio oder Runway. Sie können Kulissen und Personen mittlerweile so gut generieren, dass man sie kaum noch von anderen Filmen unterscheiden kann. Doch woher kommen die Daten für die digitalen Menschen in den Clips? Das wird in der Branche seit Jahren kontrovers diskutiert. Lernen die künstlichen Intelligenzen mit Bildern von SchauspielerInnen? Genau das fragte sich auch Bryony Monroe. Eine Londoner Produktionsfirma stellte auf einem Filmfestival in Zürich Ende September eine KI-Schauspielerin vor, die der Schottin sehr ähnlich sah. Sie nannten sie Tilly Norwood.
Ich musste mich tatsächlich hinsetzen, weil ich noch nie in meinem Leben etwas gesehen hatte, das mir so ähnelte. Und als mir dann klar wurde, dass es sich nicht einmal um eine echte Person handelte, war es in gewisser Weise noch schlimmer.
Ihre Vermutung? Verschiedene Schauspielerinnengesichter wurden für Norwood miteinander vermischt, darunter auch ihres. Monroe wandte sich direkt an Equity, die britische Gewerkschaft für SchauspielerInnen. Derzeit laufen die Gespräche mit den Parteien und Anwälten, deshalb könne sie zum aktuellen Stand nicht mehr sagen.
Ich will es einfach entfernt haben, weil ich ja nicht zugestimmt habe, dass mein Bild in irgendeiner Weise für KI verwendet wird.
Und damit steht Monroe exemplarisch für die Konflikte, die seit Jahren in der Filmbranche existieren und die mit der Verbesserung der künstlichen Intelligenzen nicht verschwinden. Wie schützt man SchauspielerInnen vor dem Diebstahl ihrer Persönlichkeit? Eine globale Lösung wird dabei schwer zu finden sein. Länder haben verschiedene Gesetze. In den USA herrscht derzeit noch Wilder Westen. Dänemark plant ein Copyright auf die eigene Stimme, den Körper und das Gesicht. In Deutschland einigten sich am 1. März die Produktion Produktionsallianz Verdi und die Schauspielgewerkschaft BFFS auf den KI-Tarifvertrag. In ihm wurden verbindliche Regelungen zu den Anwendungsmöglichkeiten generativer künstlicher Intelligenz in Filmproduktionen getroffen. Man darf gespannt sein, ob diese unterschiedlichen regionalen Regelungen in Zukunft international funktionieren werden oder ob es weitere Fälle wie Monroe geben wird.
Ich habe das Bild tatsächlich an meine beste Freundin geschickt. Ich habe ihr überhaupt keinen Kontext gegeben und sie meinte, ich dachte, das wäre ein Bild von dir am Set. Ich sagte, nein, das ist KI.
Das sagt die Schauspielerin Brian Monroe im Jahresrückblick zur KI im Film von Dennis Kastrop. Meine KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski haben zugehört. Ihr beiden, wie geht's euch mit dieser rasanten Entwicklung, was KI im Film angeht? Seid ihr eher pessimistisch oder optimistisch, was die Zukunft angeht?
Na, ich denke da an unseren Lieblingsrumänen Radu Jude, der die KI dieses Jahr beschrieben hat, bei uns als Vampir, der alle Kreativität aussaugt. Und deshalb hat er selber einen KI-Film gemacht über Vampire. Man sieht also, man kann es auch kreativ einsetzen. Grundsätzlich sehe ich das aber mit dem Blick auf die Kreativen in der Filmproduktion schon sehr skeptisch. Gerade in Hollywood gibt es da Vorstöße, die wirklich ganze Berufszweige gefährden.
Ja, und ich meine, nehmen wir mal James Cameron, dessen Avatar gerade gestartet ist, der ja immer ins Kino denkt, das Kino noch größer machen will, immer am IMAX-Format rumfummelt und was weiß ich nicht. Und was musste er jetzt erfahren? Dass Disney die ganzen Rechte an seine Figuren an OpenAI verkauft hat. Also, dass er jetzt vielleicht, wenn er morgens aufwacht, Fernseh guckt oder was weiß ich nicht, dass dann er eine seiner Figuren einfach sieht, die Cornflakes-Werbung oder was weiß ich macht. Also, das finde ich schon schade, wenn einfach Sachen, Figuren aus ihrem eigentlichen Universum herauskommen. Gerissen werden.
Vielen Dank, Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Das war unser Jahresrückblick. Vollbild gibt es dann im neuen Jahr wieder am 3. Januar, dann mit einer neuen Ausgabe des Serienquartetts. Ich bin Susanne Burg.